Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Bei der Tour de France war heute eine Marathon-Etappe angesagt. 218 Kilometer weit war die Strecke von Chauvigny nach Saron und am Ende fuhr einer ganz allein ins Ziel. Aus Frankreich, Steffen Gahr.
Es war ein Ardennenklassiker im Zentralmassiv. Ein welliger Kurs wie in Belgien und ein spannendes Rennen mit ständig wechselnden Fluchtgruppen. Vor allem auf den letzten 50 Kilometern. Im Finale vorne mit dabei auch Maximilian Schachmann. Der Berliner kämpfte und versuchte in einer Gruppe alles, den Schweizer Solisten Marc Hirschi noch abzufangen. Aber es reichte nicht. Schachmann mit Schlüsselbeinbruch in die Tour gegangen, am Ende Tages Sechster.
Heute muss ich auch sagen, war vom Start an der erste Tag, wo ich so gedacht habe, okay, so ein Bein hatte ich vielleicht mal am zweiten Tag, aber sonst schon lange nicht mehr. Und ich habe alles versucht. Der Berg war extrem schwer, das wusste ich vorher schon. Marc Hirschi war da nicht der perfekte Mann in der Gruppe gegen mich. Die 10 Kilo Gewichtsunterschied bei 14%, die kann ich dann doch nicht wegschummeln.
Am letzten Berg des Tages hatte Hirschi sich abgesetzt. Vor ein paar Tagen in den Pyrenäen war der Mann vom deutschen Sunweb-Team noch kurz vor dem Ziel als Ausreißer eingefangen worden. Diesmal aber nicht. Hirschi siegt und feiert damit seinen ersten Tagessieg bei der Tour. Dabei bleibt in der Gesamtwertung alles beim Alten. Der Slowene Primož Roglič bleibt in Gelb.
Getestet wurde vor und während der Tour regelmäßig, allerdings vorwiegend auf Corona. Dopingkontrollen gab es vor allem zu Beginn der Pandemie kaum. Erst recht nicht in entlegeneren Regionen der Welt. Sollen Radprofis dies ausgenutzt haben und nun gedopt bei der Frankreich-Rundfahrt mitrollen, ist die Wahrscheinlichkeit, sie zu erwischen, ziemlich gering. Sebastian Krause.
Der ehemalige Radprofi und Doper Jörg Jaksche war bis 2006 Kunde des spanischen Dopingarztes Fuentes. Hätte es damals die Corona-Krise gegeben, mit einer Phase von etwa 2 Monaten ohne jegliche Dopingkontrolle, dann hätten sie es krachen lassen.
Ja, natürlich. Also das zu meiner Zeit war es ja sowieso an der Tagesordnung, das zu machen.
Aus eigener Erfahrung weiß Jaksche, es gibt Dopingmittel mit Langzeitwirkung. Das heißt, Doper hätten im April und Mai dieses Jahr verbotene Mittel nehmen können, um sich jetzt bei der Tour de France einen Vorteil zu verschaffen. Das befürchtet auch Professor Mario Tewis vom Dopingkontrolllabor in Köln.
Es gibt ausdauerleistungssteigernde Maßnahmen, insbesondere bezüglich Blutdoping, wobei Erythropoietin oder auch Eigenblutdopingmaßnahmen eine Rolle spielen können.
Ab Ende Mai, nach der Corona-Hochphase, waren die Kontrollen in Deutschland wieder hochgefahren worden. Dann wurde offensichtlich auch international versucht, mit umfangreichen Tests Doper doch noch zu erwischen.
Den Eindruck hatten wir, dass sehr umfangreich Tests durchgeführt wurden, sobald dies im Rahmen der Pandemie-Regularien wieder ermöglicht wurde und dass dies sowohl Blutkontrollen als auch Urinkontrollen betroffen hat.
Der deutsche Radprofi John Degenkolb war in den Wochen vor der Tour de France schon wieder 5-mal unangekündigt kontrolliert worden, sagt er.
Schon als die Pandemie noch voll am Laufen war, hatte ich schon wieder meine erste Dopingkontrolle, wo der Kontrolleur komplett mit Maske und mit Handschuhen und alles bei mir zu Hause aufgetaucht ist und gesagt hat, guten Tag, Herr Degenkolb, ich würde gerne eine Dopingkontrolle bei Ihnen wieder durchführen.
Aber nicht alle Fahrer, die bei der Tour am Start stehen, wurden auch gleich streng getestet, weil die Fahrer ja aus aller Herren Länder kommen. Und als in Kolumbien zum Beispiel zu Hause bei Vorjahressieger Egan Bernal alles noch auf Lockdown stand, waren in Deutschland die Dopingtests schon wieder voll am Laufen.
Der 4-malige Tour de France-Sieger Chris Froome fährt bei der Radrundfahrt Tirreno-Adriatico auch auf der 4. Etappe weiter hinterher. Auf dem Teilstück von Terni nach Casha siegte der Australier Lewis Hamilton. Im Gesamtklassement führt weiter der Kanadier Michael Woods. Arrivederci, Italia, hello England. Der Wechsel von noch Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in der Formel 1 ist perfekt. Jens Wolters.
Dann geht die Karriere des 4-maligen Weltmeisters also doch weiter. Die Spekulationen haben ein Ende. Sebastian Vettel wird in Zukunft für den Rennstall Aston Martin ins Formel-1-Auto steigen. Das hat das noch aktuelle Vorgängerteam Racing Point auf seiner Homepage bekannt gegeben. Eingeläutet wurde dieser Wechsel wenige Stunden vorher mit der Meldung, dass der mexikanische Pilot Sergio Perez Racing Point verlassen werde und damit Platz machte für Vettel. Dessen Vertragslaufzeit wurde nicht genau genannt. Aston Martin freue sich auf den neuen Mann, heißt es in der Mitteilung. Vettel habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er einer der besten Fahrer der Welt ist. Vettel selbst bezeichnete sein kommendes Engagement in einer ersten Reaktion als neues Abenteuer für eine wirklich legendäre Marke.
Im Fall des im Iran zum Tode verurteilten Ringers Navid Afkari hat der Verein Athleten Deutschland zur Solidarisierung mit dem Sportler aufgerufen. Auch IOC-Präsident Thomas Bach äußerte sich überaus besorgt. Man habe zum Olympischen Komitee des Irans und dem dortigen Ringerverband Kontakt aufgenommen. Afkari hat nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 im Süden des Irans einen Sicherheitsbeamten getötet. Sein Geständnis sei durch Folter erzwungen worden, führen Sportler, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen an. Corona hin oder her, der amerikanische Profisport verfährt nach der alten Regel, the show must go on. Und so startet nun auch die nordamerikanische Football-Liga, NFL, und das mitten in der Pandemie. Wie das funktionieren soll und welche Stars zum Saisonstart besonders im Mittelpunkt stehen, erklärt Katrin Brandt.
Touchdown! Endlich. Nun ist auch die beliebteste Sportart der USA zurück auf dem Feld.
You can feel the intensity, you can feel that mentality. I think everybody's at the point now, we're just ready to play football again.
Man kann die Intensität und Mentalität spüren. Jeder ist bereit, wieder zu spielen, sagte Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs vor Journalisten. Er hat im Februar den Super Bowl geholt und er eröffnet gegen die Houston Texans die Saison, ausgestattet mit einem 10-Jahres-Vertrag über $500 Millionen. Der Mann wird nächste Woche 25. Aber es ist ein anderer, der über den Sommer zum Helden geworden ist. Colin Kaepernick.
Cap ist jemand, der zu seiner Meinung gestanden hat, als es unangenehm war, als Leute ihm nicht zuhören wollten.
Sagte Basketballstar LeBron James neulich über den früheren Quarterback, der sich vor 4 Jahren hingekniet hatte, um auf Polizeigewalt gegen Schwarze aufmerksam zu machen. Das war das Ende von Kaepernicks Karriere, auch wenn das Roger Goodell, dem Chef der NFL, inzwischen leid tut. Sollte er mal mit Kaepernick sprechen?
Das Erste, was ich sagen würde, wäre, ich wünschte, wir hätten dir eher zugehört, weshalb du dich hingekniet hast und worauf du aufmerksam machen wolltest,
erzählte Goodell Ende August in einem Interview. Aber natürlich geht es auch um den Titel. Gespielt wird in echten Stadien, aber meist ohne Zuschauer. Wegen Covid-19 sind die Vorbereitungsspiele ausgefallen, Training war nur begrenzt möglich.
Ob die auf nächsten Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio tatsächlich 2021 stattfinden können, steht noch in den Sternen. Das IOC und die Ausrichter in Japan tun alles dafür, die Spiele trotz Corona über die Bühne zu bringen. Die Verschiebung war ein Kraftakt. Schließlich lässt sich das größte Sportereignis der Welt nicht mal so eben verschieben. Tausende von Verträgen mussten neu verhandelt werden, jetzt auch die Fernsehverträge. Heinz-Peter Kreuzer berichtet.
Right of Abatement, das Recht auf Minderung. Eine solche Klausel findet sich im Vertrag zwischen dem US-Netzwerk NBC und dem Internationalen Olympischen Komitee IOC. Konkret ist dort zu lesen, dass NBC und IOC in gutem Glauben eine gerechte Reduzierung der anwendbaren Zahlungen für die Übertragungsrechte aushandeln werden. Wie viel weniger NBC für die Übertragungsrechte der Sommerspiele in Tokio wird zahlen müssen, soll aber erst nach Abschluss der Spiele verhandelt werden. Das Mediennetzwerk hätte sogar ein Sonderkündigungsrecht gehabt, die 10-Tages-Frist nach Bekanntgabe der Verschiebung aber verstreichen lassen. Für das IOC ist dieser Vertrag von besonderer Bedeutung, ist er doch der höchst dotierte TV-Vertrag für Olympia. Für die Spiele von 2014 bis 2020 garantiert er 3,7 Milliarden Euro. Der Anschlussvertrag bis 2032 ist 6,6 Milliarden Euro wert. Bekannt wurden diese Details durch einen Vermerk im jüngsten Jahresabschluss des Olympischen und Paralympischen Komitees der Vereinigten Staaten, USOPC. Stärker als andere nationale olympische Komitees ist das USOPC an den Einnahmen aus den US-Senderechten beteiligt, nämlich mit 12,75%, geregelt durch eine Sondervereinbarung aus dem Jahr 1996. Mit den Spielen in Tokio endet dieses Abkommen und soll durch ein neues ersetzt werden. Das ist für das US-NOK von zentraler Bedeutung. Finanziell ohnehin angeschlagen, ist man auf die Einnahmen angewiesen. Dass sich die Zahlung jetzt verzögert, ist ein herber Schlag. Schon 2019 betrug das Defizit im Jahresabschluss 45 Millionen Euro. Jetzt, während der Pandemie, mussten 30 Mitarbeiter entlassen werden, um weiter zahlungsfähig zu bleiben.
Schritt für Schritt sollen wieder Fußballfans in die Stadien dürfen. Zum Bundesliga-Auftakt sind bei der Partie Leipzig gegen Mainz immerhin 8.500 zugelassen. Borussia Mönchengladbach Sportdirektor Max Eberl schaut sehr zuversichtlich auf diesen Test.
Wir sind jetzt erstmal alle froh, dass es Stadien gibt, wo man das eben sehen kann, dass es funktionieren wird. Die Menschen werden sehr, sehr vernünftig damit umgehen. Es wird kein Hotspot entstehen, was der ein oder andere ja wieder den Teufel an die Wand malt. Und dann hoffe ich, dass eben auch andere Ministerpräsidenten irgendwann diese Schritte sehen und dann eben auch die Lockerungen erlauben. Und dann werden wir überall Zuschauer haben. Wie viel Prozent auch immer, das ist jetzt für mich keine Forderung, sondern das wird dann freigegeben und dann werden wir damit leben.
Das war Mönchengladbach Sportchef Max Eberl und das war Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.